Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Herzlich willkommen zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs hat das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis sich beim diesjährigen Partnerschaftstreffen die Frage gestellt, was aus der damals errungenen Freiheit geworden ist und vor welchen auch sozialen Herausforderungen die osteuropäischen Gesellschaften heute stehen. Wir werfen also einen Blick auf dieses Treffen, an dem Menschen teilnahmen, die partnerschaftliche Kontakte nach Osteuropa pflegen, und begrüßen gleich interessante Gäste. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit Renovabis. Alljährlich findet in Freising das Partnerschaftstreffen von Renovabis statt. In diesem Jahr trafen sich dort über 100 engagierte Christen, die Partnerschaften nach Osteuropa pflegen. Das Motto lautete 25 Jahre nach dem Fall der Mauer: Partnerschaften gestalten Europa. Der Organisator dieser Veranstaltung ist Thomas Müller-Böhr, Referent für Partnerschaften und Dialog bei Renovabis. Grüß Gott.
Grüß Gott aus Freising.
Herr Müller-Böhr, 20 Jahre ist das Osteuropa-Hilfswerk Jung, Renovabis, und zum 21. Mal gab es in diesem Jahr ein Partnerschaftstreffen. Diesmal richtete sich der Fokus auf das anstehende Jubiläumsjahr, sprich 2014, wenn wir ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer an die Zeit um 1989 zurückblicken werden. Sie haben das bei diesem Treffen ja jetzt schon getan. Was ist den Menschen, die sich jetzt ehrenamtlich im Osten engagieren, aus der Zeit von 1989, lange ist es her, in Erinnerung geblieben?
Natürlich gehen die Erinnerungen zurück auf die Bilder von 1989, auf die Bilder von Berlin, als die Mauer gefallen ist, als auf die Bilder im Fernsehen über, was vorher schon war, auf den durchschnittenen Grenzzaun zwischen Ungarn und Österreich, auf die Bilder der friedlichen Revolutionen in Prag zum Beispiel, aber auch eher der gewaltsamen Ausbrüche und am Ende auch der Hinrichtung Ceausescus, wie es in Rumänien war. Dort war die Revolution ja weniger friedlich, sondern eher gewaltsam, und man wusste gar nicht, in welche Richtung das geht. Also steigen diese Bilder auf, und damit verbindet sich für viele eine gewisse Inspiration und Kraft, weil es einfach ein Aufbruch war. Der ist heute bei den Menschen schon noch vorhanden, die zum Teil über viele Jahre oder auch zwei Jahrzehnte aktiv sind in diesem Partnerschaftsengagement.
Sie haben mit solchen Menschen sprechen können beim Partnerschaftstreffen in Freising, also Menschen, die sich partnerschaftlich engagieren. Wie ist denn deren Sicht auf das Erreichte jetzt 25 Jahre danach oder knapp 25 Jahre danach?
Also man muss natürlich, wenn man jetzt schaut, was ist in den letzten 25 Jahren oder beinahe 25 Jahren geschehen, sehr differenzieren nach den einzelnen Ländern. Also Polen ist nicht Albanien und Lettland ist nicht Georgien. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Viele sagen, wenn man das jetzt mal über einen gewissen Querschnitt sagen will, es hat soziale, gesellschaftliche Veränderungen gegeben. Ganz konkret mit Blick zum Beispiel auf Menschen mit Behinderung, die wir ja in unserer diesjährigen Aktion besonders betont haben. Mhm. Da sind Menschen, die früher völlig marginalisiert waren und an den Rand gedrängt und nur wirklich versorgt waren, mehr in die Mitte der Aufmerksamkeit gerückt. Also da gibt es einfach im Punkt um Menschenwürde und Beteiligung von Menschen gibt es schon Fortschritte, aber je weiter man nach dem Osten geht, umso schwieriger ist das noch, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen.
Da wurden verschiedene Aspekte natürlich auch während des Treffens erörtert. Was stand so generell zur Debatte an diesen zwei Tagen?
Wir haben einmal versucht, mit zwei Gästen, die da waren, das war Frau Perrin-Falvi, eine Theologin aus Budapest, und Professor Stanislaw Fell von Lublin, ein Soziologe. Die haben aus ihrer Länderperspektive, also Polen und Ungarn, einen Rückblick gegeben über diese Entwicklungen mit verschiedenen Aspekten, sozioökonomisch, gesellschaftlich, kirchlich. Das war ein gewisser Schwerpunkt. Wir haben uns aber dann auch beschäftigt mit dem Thema interkulturelle Kommunikation. Und das war ein Thema, was bei den Teilnehmern sehr gut ankam. Denn es ist ja so, dass wer sich partnerschaftlich engagiert in einer anderen Kultur im Osten Europas, immer schon interkulturell sozusagen unterwegs ist. Und es ist mal gut, sich bewusst zu machen, welche Regeln muss ich denn beachten? Wie sensibel muss ich mit Menschen einer anderen Kultur umgehen, damit sie sich ernst genommen fühlen, damit man auf gleicher Augenhöhe miteinander spricht? Und da hatten wir eine Referentin aus München von dem Institut für interkulturelle Kommunikation, Frau Müller-Kiro, damit die Leute auch sich dessen bewusst sind, dass eine andere Kultur, eine andere Aufmerksamkeit einfach erfordert.
Und ich bin auch gespannt, mit Frau Müller-Kiro werden wir auch im Laufe dieser Sendung noch sprechen, genau über dieses Thema interkulturelle Kommunikation. Aber das allgemeine Motto lautete ja Partnerschaften gestalten Europa. Das zeigt ja auch irgendwie, dass nicht nur gewählte Politiker das Schicksal Europas in die Hand nehmen, sondern auch die Basis in den Kirchengemeinden zur Einheit beitragen könnte. Welchen Anteil haben denn die Partnerschaften an der Einheit?
Also ich glaube, es geht halt bei dieser Basisarbeit, und darum geht es bei Partnerschaften, darum, dass Menschen wirklich sich persönlich begegnen und kennenlernen, dass sie entdecken, wie leben die Partner in Russland, in Polen, in Litauen, der Ukraine, wie sieht der Alltag aus, was sind ihre Lebensfragen, was sind ihre beruflichen Herausforderungen, wo drückt der Schuh, wie feiern Menschen im Osten, und natürlich gilt es immer auch umgekehrt. Also wahrzunehmen, wie sieht eben der Alltag aus. Und diese Verbindung, dieses Netzwerk geht eben nur an der Basis. Das machen nicht Politiker durch Entscheidungen und Proklamationen. Dieses gegenseitige Verständnis braucht einfach die Begegnung zwischen den Menschen, und zwar auch nicht nur durch digitale Kommunikation, sondern wirklich sozusagen Aug in Aug und im Gespräch.
Im Gespräch über 25 Jahre nach dem Fall der Mauer werden Sie auch sein im kommenden Jahr, mit Sicherheit bei der Pfingstaktion. Welche Grundlage liefert denn für die Pfingstaktion dieses Treffen, das jetzt zu Ende ging?
Also ich glaube, es ist einmal wichtig zu sehen, dass Partnerschaft einfach ein übergreifendes Thema ist, unabhängig von dem konkreten Jahresaspekt unserer Pfingstaktion, und dass über alle konkrete Hilfe vor Ort hinaus das Miteinander der Menschen und das gegenseitige Verständnis immer mittragen muss, und dass hier auch noch vieles, vieles an Verständnis wachsen muss zwischen Ost und West.
Sie sind Referent für Partnerschaften und Dialog beim katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wo gibt es denn im Osten generell da noch Handlungsbedarf, und besonders in welchen Ländern? Also wohin könnte man Partnerschaften noch pflegen oder aufbauen?
Also wir haben auch, das betrifft auch einen Aspekt, den wir noch gemeinsam betrachtet haben in Arbeitskreisen, nämlich die Überschrift hieß da unterwegs zur Lerngebets- und Solidargemeinschaft. Also eine Partnerschaft, die es schon gibt, ist nie fertig, sondern immer im Prozess. Das ist mal wichtig. Und natürlich gibt es gerade in die ferneren Länder, zum Beispiel nach Russland oder Weißrussland, immer noch Bedarf, dass zwischen den Kirchengemeinden es eine Anknüpfung gibt, gerade in Russland, wo ja die Katholiken sehr in einer Insel- und Minderheitensituation leben. Aber es ist nicht leicht geworden, heute solche Partnerschaften neu auf den Weg zu bringen und zu initiieren. Umso interessanter ist ein Beispiel für eine relativ neue Partnerschaft aus der Kirchengemeinde in Altdorf bei Nürnberg und eine Partnerschaft einer Gemeinde in der Ukraine. Also es gibt solche neuen Initiativen, aber es sind nicht so viele, und da wäre mehr nötig. Deswegen versuchen wir auch ein bisschen stärker jüngere Leute anzusprechen für die Zukunftsperspektive.
Und wer eine solche Partnerschaft pflegen möchte, der kann sich beispielsweise dann auch an Renovabis wenden.
Genau.
Das klingt gut. Wir werden auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung auch ein paar Partnerschaften vorstellen. Ich bedanke mich erstmal, Thomas Müller-Böhr, Referent für Partnerschaften und Dialog bei Renovabis, über das zu Ende gegangene Partnerschaftstreffen in Freising. Vielen Dank, Herr Müller-Böhr.
Vielen Dank auch.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Unter dem Motto 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, Partnerschaften gestalten Europa, fand in Freising bei Renovabis das alljährliche Partnerschaftstreffen statt. Ein Forum, in dem sich ehrenamtlich engagierte Christen austauschen konnten und über ihre Erfahrungen mit Gemeinden in Mittel- und Osteuropa berichteten. Diesmal wurde knapp 25 Jahre nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs Bilanz gezogen. Was haben kirchliche Partnerschaften zum Einigungsprozess bewirken können? Darüber sprechen wir jetzt mit Hans-Werner Luther. Er war Pfarrsekretär und Küster in St. Wendel im Saarland, und er sitzt bei mir jetzt im Studio. Ich grüße Sie, Herr Luther.
Ja, guten Tag.
Herr Luther, Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu Renovabis. Seit 1993 nehmen Sie an den Partnerschaftstreffen teil. Wie kam es dazu?
1993 ist Renovabis in Trier gegründet worden. Mhm. Mit von der Partie war damals federführend Weihbischof Leo Schwarz.
Mhm. Aus Trier.
Und Leo Schwarz war ein guter Freund von unserem damaligen Pastor Bruno Holzbach. Die haben sich getroffen und natürlich darüber gesprochen. Und dann, ich glaube im August, 1993 legte mir unser Pastor einen Brief auf den Tisch mit folgendem Inhalt: Lieber Bruno, anbei zwei Anschriften von Gemeinden im Osten, mit denen ihr eventuell Kontakt aufnehmen, Patenschaften und vielleicht auch Partnerschaften anstreben könnt, um die Bemühungen von Renovabis zu unterstützen. Viele Grüße, dein Leo. PS, St. Wendel braucht einen langen Atem.
Mhm. Und diesen langen Atem, den hatten Sie dann auch, denn Sie haben nicht nur immer an den Partnerschaftstreffen teilgenommen, sondern Sie pflegen seitdem auch diese Partnerschaft nach, jetzt muss ich es richtig sagen, Tjumen heißt die Stadt und ich glaube, genau, die ist in Westsibirien. Ist das korrekt?
Ja, in der Nähe von Novosibirsk.
Mhm. Können Sie ein bisschen was beschreiben über diese Stadt? Wie würden Sie die Partnerschaft charakterisieren, also Ihren Draht nach Tjumen?
Der Draht besteht überwiegend in brieflichen Verbindungen, dann in Hilfssendungen, die wir früher gestartet hatten mit Lebensmitteln, Kleidern. Heute wird mehr oder weniger werden finanzielle Mittel überwiesen, denn der Transport und diese damit entstehenden Kosten sind zu teuer.
Waren Sie selbst schon einmal dort? Ich glaube ja.
Ja, wir hatten das Glück, einmal da zu sein. Das war im Jahre 2003. Es gab allerdings im Jahre 2000 schon einen Besuch von einer Delegation aus Tjumen hier bei uns in St. Wendel. Und im Jahre 2006 gab es wiederum einen Besuch von 6 Personen, die dann 8 Tage bei uns verweilt haben und uns anhand von Bildern und Dokumenten die Stadt und das Gemeindeleben näher gebracht haben.
Was haben Sie so da erfahren, als Sie selbst dort waren? Wie sind die Menschen dort? Wie sind Sie auf Sie zugegangen? Was haben Sie mit denen erlebt?
Was mich sehr beeindruckt hat, das war die Freundlichkeit und die Offenheit dieser Menschen. Diese Ressentiments, die wir im Westen oft an den Tag legen, die sind dort nicht zu finden. Die Leute sind sehr aufgeschlossen und sehr, sehr dankbar für jede Hilfe, die man ihnen in irgendeiner Weise zukommen lässt. Tjumen hat eventuell so um die 600.000 Einwohner. Mhm. Dort davon sind etwa 290 Katholiken, die in einer riesengroßen Stadt natürlich dann eben zusammengefasst sind, in einer kleinen Gemeinde. Und die wird betreut von dem Pfarrer Leszek, der jetzt schon einige Jahre Dienst tut. Tjumen gehört zum Bistum Novosibirsk, das von Josef Werth geleitet wird. Es ist übrigens flächenmäßig das größte Bistum der Welt.
Das wissen wenige Menschen.
Ja, kann man sagen. Wir mussten auch so vieles lernen.
Ja.
Als wir da eben diesen Brief von Leo Schwarz bekamen, mussten wir auch zunächst mal suchen, wo diese Stadt liegt. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt mal brieflichen Kontakt hatten. Und heute ist das natürlich durch die IT-Technik wesentlich einfacher geworden.
Wenn Sie das so ein bisschen bilanzieren, knapp 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und 20 Jahre Partnerschaft nach Tjumen. Was haben Sie durch den Dialog mit Tjumen gelernt?
Es geht einerseits darum, dass wir Hilfe leisten den Menschen, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen können und auch eben aus dieser Situation heraus an der Zivilgemeinde und dem Zivilstaat mitarbeiten können. Andererseits aber haben wir gemerkt, dass wenn man das Ganze nicht auf ein Gebet oder auf eine geistliche Ebene stellt, dass es dann sehr leicht zu einem Aktionismus ausartet und man sich in eine Einbahnstraße begibt. Mhm. So als soziales Geberland, als soziale Einrichtung, die einfach nur Hilfe zum Leben vermittelt oder sendet, so, sondern hier ging es uns vor allen Dingen darum, um eine Partnerschaft. Mhm. Und ich denke, ich habe anlässlich des 10-jährigen Bestehens unserer Partnerschaft, hat mir Pfarrer Leszek einen Brief geschrieben und vielleicht drückt auch er hierin aus, was für eine solche Partnerschaft von ganz großer Wichtigkeit ist. Mhm. Leszek schrieb damals: Wir tun das, was wir können, indem wir besondere Aufmerksamkeit dem zuwenden, was am unerlässlichsten ist und am meisten eine Lösung fordert. Dabei steht das Geistliche immer an erster Stelle vor dem Materiellen. Darum hoffe ich auf Ihr Verständnis. Und weiter schreibt er, ich hoffe, dass die 10 Jahre Freundschaft und das gegenseitige Gebet nicht nur für Dürmin, sondern auch für Sie segensreich waren. Wir beten für Sie jeden Mittwoch. Das ist das, was wir geben können. Glauben Sie, dass wir von Ihnen nicht nur materielle Hilfe erwarten, sondern auch Ihr Gebet sowie moralische und geistliche Unterstützung. Mit Dankbarkeit und dem Versprechen für Sie zu beten, Ihr Pfarrer Leschek. Ich denke, da wird in diesem Brief sehr viel ausgedrückt, auf welcher Ebene sich diese Partnerschaft abspielt und betrieben wird. Das ist ein Geben und Nehmen, nicht nur eine Einwegstraße.
Und ähnlich wird es bei anderen Partnerschaften sein. Sie haben mit Sicherheit da sich mit Kollegen, mit anderen Engagierten in Freising bei Renovabis austauschen können. Welche Impulse haben Sie da gewonnen?
Ja, wir haben also gerade jetzt wieder beim letzten Treffen festgestellt in allen Bereichen, dass es einmal eine Lerngemeinschaft ist, um die es geht. Es ist, wie hier auch zum Ausdruck gekommen ist, eine Gebetsgemeinschaft. Und es ist eine Solidargemeinschaft. Wir sind im Westen keine besseren Christen als die im Osten. Wir sind aber auch nichts Schlechteres.
Hans-Werner Luther hat das Partnerschaftstreffen bei Renovabis besucht. Unter dem Motto 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, Partnerschaften gestalten Europa. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann.
Bischof aus Kiew meldet sich. Europa darf Ukrainer nicht alleine lassen.
Die griechisch-katholische Kirche der Ukraine wünscht sich von der EU Solidarität mit den proeuropäischen Demonstrationen in Kiew. Der Generalsekretär der Bischofssynode der mit Rom verbundenen Kirche, der Kiewer Kurienbischof Bogdan Jurach, betonte in der vergangenen Woche, dass seine Kirche sehr darauf hoffe, dass die Europäische Union die Stimme seines Volkes höre und kein passiver Beobachter bleiben werde. Er wolle glauben, dass die Verantwortlichen in Europa sein Volk in dieser Situation nicht verraten, weil sich Europa sonst selbst verleugnen würde. Schließlich gingen Hunderttausende Ukrainer auf die Straße, weil sie sich als Europäer betrachten und zurück nach Hause kommen wollten, so Bischof Jurach. Die Bürger fühlten sich durch die ukrainische Regierung betrogen, weil die das Assoziierungsabkommen mit der EU habe platzen gelassen. Die Solidaritätsaktion Renovabis hat gegenüber den Leitern der katholischen Kirche in der Ukraine, dem griechisch-katholischen Großerzbischof Sviatoslav Schewtschuk in Kiew und dem römisch-katholischen Erzbischof Mokczynski in Lemberg mit einer Solidaritätsadresse offiziell bekundet, dass es eine Entwicklung zu Freiheit und Gerechtigkeit in der Ukraine endlich geben müsse. Der Weg nach Europa dürfe dem Land nicht versperrt bleiben. Die Menschen in der Ukraine seien in Europa zu Hause. Die Teilnehmer eines großen Jahrespartnerschaftstreffens und die Aktion Renovabis selber stünden an der Seite der Menschen in der Ukraine.
Vorschlag abgelehnt. Russlands Ministerpräsident gegen Aufnahme des Christentums in die Verfassung.
Russlands Ministerpräsident Dmitri Medvedev lehnt eine von Abgeordneten vorgeschlagene Erwähnung des orthodoxen Christentums in die Verfassung ab. Die Verfassung dürfe keine Religion begünstigen, sagte Medvedev gegenüber den Medien und ergänzte wörtlich, unsere religiöse Überzeugung soll man nicht mit unserem Parteiausweis verknüpfen. Kirchennahe Abgeordnete der Regierungspartei Geeintes Russland und der Mitte-Links-Partei Gerechtes Russland hatten verlangt, die Orthodoxie in der Präambel der Verfassung künftig als Grundlage der nationalen und kulturellen Identität zu bezeichnen. Bislang schreibt die aus dem Jahr 1993 stammende Verfassung Russlands eine Trennung von Staat und Glaubensgemeinschaften sowie eine Gleichbehandlung der Konfessionen vor.
Einladung nach Krakau. Kirill I. soll den Weltjugendtag besuchen.
Kardinal Stanislav Ciwisch hat den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill I. zum katholischen Weltjugendtag 2016 in Krakau eingeladen. Wie das Erzbistum mitteilte, sprach Ciwisch in Krakau mit dem Außenamtschef des Moskauer Patriarchats Metropolit Hilarion über einen möglichen Besuch Kyrills des Ersten bei der Großveranstaltung. Hilarion habe jedoch keine klare Antwort gegeben. Aber der Außenamtschef der russisch-orthodoxen Kirche sieht offenbar große Chancen für ein Treffen von Papst Franziskus mit dem Moskauer Patriarchen. Der Weltjugendtag mit Papst Franziskus ist für 25. Juli bis 1. August 2016 geplant.
Weg von der Straße. Harte Zeiten für Obdachlose in Ungarn.
Obdachlosen in Ungarn stehen offenbar harte Zeiten bevor. Durch ein umstrittenes Gesetz können hier nach der Devise weg von der Straße innerstädtische Gebiete zu Sperrzonen erklärt werden. Wer sich dort als Obdachloser aufhält, muss mit Sozialstunden rechnen, mit Geldstrafen oder sogar Gefängnis. Menschenrechtler werfen Ungarn vor, Obdachlose zu kriminalisieren. Die Regierung will die Obdachlosen so motivieren, wie sie sagt, sich an staatlich geführte Unterkünfte zu wenden. Doch für viele Betroffene ist das keine Option. Geeignete Institutionen, wo ihnen menschenwürdig geholfen werden kann, böten häufig kirchliche Suppenküchen und Wärmestuben. Dort gäbe es auch Fachleute, die helfen würden, mit diesen Menschen einen Weg aus der Obdachlosigkeit herauszufinden.
Kreuz darf bleiben. Niederlage für Kruzifixgegner im polnischen Parlament.
Ein Warschauer Berufungsgericht hat jetzt die Klagen von 7 atheistischen Oppositionsabgeordneten gegen das Kreuz im Plenarsaal abgewiesen. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das Kruzifix nicht nur ein religiöses Symbol sei, sondern auch ein Symbol für die Kultur und die staatliche Identität Polens. Die Politiker der linken Partei Deine Bewegung sahen sich durch das Kruzifix über einer Tür auf dem Podium in ihrem Recht auf Religionsfreiheit verletzt.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen über das jetzt zu Ende gegangene Partnerschaftstreffen bei Renovabis, zu dem sich engagierte Christen zusammenfanden, die gemeinsam mit Renovabis kirchliche Partnerschaften in den Osten unterhalten. Eine von ihnen ist Schwester Juliane Lindner, die stellvertretende Generalleiterin der Missionarinnen Christi, eine Ordensgemeinschaft. Sie hat das Treffen besucht und ich begrüße sie am Telefon. Guten Tag, Schwester Juliane.
Guten Tag.
Die Missionarinnen Christi sind ja in der ganzen Welt tätig und seit Mitte der 90er Jahre auch in Russland. Sie selbst waren in Sibirien und zwar in Omsk. Das ist eine Stadt, die nicht unbedingt viele Menschen hier im Westen kennen. Wie muss ich mir Land und Leute vorstellen?
Also Omsk liegt in der westsibirischen Tiefebene, liegt so 1000 Kilometer vom Ural Richtung Osten. Die nächste große Stadt von Omsk ist dann Novosibirsk, die Hauptstadt von Sibirien.
Ja,
und ist auch der Sitz unseres Bischofs dort.
Genau, und Omsk ist eine große Stadt, vergleichbar mit Köln, über 1 Million Menschen.
200.000 Einwohner.
Bitte?
Es ist so groß wie München.
So groß wie München?
1.200.000 Einwohner.
Oh, also sehr, sehr viele Menschen. Und Sie haben in Omsk gelebt?
Wir haben, ja, zu fünft waren wir, 4 Missionarinnen Christi und eine Franziskanerin aus Erfurt.
Ja.
Und wir haben dort gelebt und haben dort Caritas aufgebaut und haben in den kleinen Gemeinden, in den kleinen katholischen Gemeinden mitgearbeitet.
Ja, aber Sie mussten irgendwann zurückkehren, unter anderem wegen Personalknappheit. Aber ja, in der Zwischenzeit hatten Sie dort viel bewegen können. Können Sie Ihre Arbeit für unsere Hörer zusammenfassen? Was haben Sie dort gemacht?
Also, als wir hinkamen, haben wir gesehen, dass die Gemeinden sehr, sehr klein sind. Und es war gerade in der Zeit, also finanziell, also materiell, ein großer Zusammenbruch. Mhm. Es war 1995 und die Leute haben keine Pensionen und keine Gehälter mehr bekommen. Das ist eine große Armut, eine große Verzweiflung bei den Menschen. Und sie haben gesehen, wir müssen, wenn wir geistlich dort arbeiten wollen, auch materiell helfen, diesen Menschen. Und das war dann der Anstoß für die Caritas.
Da haben Sie viel gemacht. Ich glaube, Sie waren unter anderem als Krankenschwester, aber auch als Hebamme tätig. Ist das richtig?
Ja, aber nicht dort. Ich war dort dann wirklich in der Pastoral und in der Caritas tätig.
Aber wenn Sie das jetzt mal vergleichen, schauen Sie mal auf unsere Welt, in der die Kirche auch oft mit vielen Skandalen zu kämpfen hat. Ja. Da wird es ja immer schwieriger, auch die Botschaft Christi zu verbreiten. Welche Erfahrungen haben Sie da als Schwester in Russland gemacht?
Also wir wurden sehr offen aufgenommen in den Gemeinden dort. Und auch mit unserer Caritas-Arbeit haben wir auch die Sozialämter und viele staatliche Stellen erreicht, die man sonst eigentlich kaum erreicht. Und wir haben also uns bemüht, also ein positives christliches Zeugnis zu geben, auch wenn unsere Gemeinden so klein sind. Also wir haben ja nicht mehr als 100, 150 Leute gehabt in den Gemeinden.
Sie haben beim Partnerschaftstreffen in Freising, da sind Sie ja schon des Öfteren zu Gast gewesen, mit Sicherheit auch mit Menschen gesprochen und über Ihre Erfahrungen berichtet. Was gibt Ihnen diese Veranstaltung, das Partnerschaftstreffen von Renovabis?
Ja, das ist schon sehr interessant, wie viel Aktivität in Deutschland, in den Gemeinden, in den Verbänden der katholischen Kirche existiert. Das ist wirklich also erstaunlich, was die Leute zu Wege bringen und wie sie sich bemühen, also die mit den Menschen in ihren Partnerstädten oder Gemeinden in Verbindung zu sein, auch über Sprachgrenzen hinweg. Wie es ihnen gelingt, es dort aufrechtzuerhalten und dort zu helfen, wo wirklich Not an Mann ist oder an Frau. Das hat mich schon sehr erstaunt. Aber was mich auch berührt hat, war, dass über den Ural hinaus eigentlich diese Partnerschaften nicht mehr gehen, weil das ist einfach zu weit. Das ist für die Leute einfach zu weit zu denken überhaupt. Also beim Ural hört sich meistens auf und das tut mir ein Stück weit auch weh, weil man denkt, also gerade diese Leute, die kleinen Gemeinden in den weiten Sibiriens, sind besonders angewiesen auf Kontakte von außen, auf den Austausch von Erfahrungen, damit sie in der Weltkirche eingebunden bleiben, im guten Sinn katholisch bleiben können.
Ja, jetzt lautete ja das Motto dieser Veranstaltung 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, Partnerschaften gestalten Europa. Wenn Sie jetzt zurückblicken, konnten die Kirchenpartnerschaften ein bisschen dazu mit beitragen, dass Europa zusammenwächst?
Ich glaube schon, aber es ist eben hauptsächlich an der Basis, dort wo die Menschen leben, nicht so sehr von oben, von den politischen oder von den Diözesen vielleicht schon nur eher. Aber eher von den Gemeinden aus. Da ist bestimmt sehr viel geschehen und sehr viel auch Dankbarkeit von Seiten dieser Länder, die einfach die Hilfe gebraucht haben. Was vielleicht noch besser werden kann, ist dieser Dialog auf Augenhöhe, von dem wir immer sprechen. Dass wir auch von den Leuten, die dort sind, auch mehr was profitieren können. Da ist noch viel zu tun, habe ich den Eindruck.
Ich habe den Eindruck, Sie haben immer noch eine besondere Beziehung auch zu Sibirien und nach Sibirien. Sie haben ja auch lange dort gelebt.
Ja, 16 Jahre war ich.
Ja, und ja. Was glauben Sie, wie wichtig ist die finanzielle Hilfe für die Menschen dort im fernen Sibirien, auch heute noch, zum Beispiel durch Renovabis?
Ja, Renovabis hat viel unterstützt und sie unterstützt jetzt auch diese Projekte, die Gemeinden oder auch die Diözesen einreichen. Es geschieht schon viel und es ist sicher noch viel zu tun.
Es ist noch viel zu tun, deswegen waren Sie auch beim Partnerschaftstreffen und konnten sich dort austauschen. Was haben Sie mit nach Hause genommen von dem Treffen?
Also das ist so eine schöne Erfahrung, wenn Menschen Geschmack am Evangelium gefunden haben und sich aufgemacht haben, Gott zu begegnen, ihn bei sich aufzunehmen. Also wirklich die persönliche Beziehung gefunden haben. Es ist also unglaublich erfrischend, so eine spirituelle Gemeinschaft zu halten mit diesen Menschen. Sie können mit ihrer unmittelbaren, unverstellten Art überraschen. Und sie können uns spirituell verwöhnte katholische Gläubige im Westen zum Staunen und zur Freude und zur Dankbarkeit bringen. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
Und das ist eine wichtige Erfahrung, die Sie da gemacht haben und eine wichtige, um sie auch hier in den Westen zu tragen. Ja. Dafür ist Ihnen auch Renovabis sehr dankbar. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Schwester Juliane Lindner, die stellvertretende Generalleiterin der Ordensgemeinschaft Missionarinnen Christi. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und weiter so. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, Partnerschaften gestalten Europa. Das war das Motto des diesjährigen Partnerschaftstreffens bei Renovabis in Freising, an dem nicht nur engagierte Christen, die sich für Partnerschaften einsetzen, mitwirken, sondern auch Bernhard Remmers als Journalist. Er ist seit dem 1. Juni journalistischer Direktor des Institutes zur Förderung publizistischen Nachwuchses, kurz ausgedrückt IFP. Guten Tag, Herr Remmers.
Guten Tag, Herr Knopp, ich grüße Sie.
Herr Remmers, Sie hatten die Rolle des Beobachters beim Partnerschaftstreffen. Sie haben dort ein Podiumsgespräch moderiert, bei dem die Situation heute, also knapp ein Vierteljahrhundert nach der friedlichen Revolution, beleuchtet wurde. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie wichtig ist die Wendezeit 89 heute noch für Menschen wie Sie, die den Journalismus gelernt haben?
viel zu wichtig, als dass ich oder wir sie vergessen sollten, diese Zeit, weil wir da etwas geschenkt bekommen haben. Wir, glaube ich, in all den Problemen, die uns im Alltag manchmal zu schaffen machen, vergessen, dass wir nämlich, glaube ich, alle zusammen die Freiheit neu geschenkt bekommen haben. Natürlich ganz handfest die Menschen in den Ländern des damaligen Ostblocks, aber auch wir eine Freiheit der Begegnung. Und das konnte man wunderbar in Freising jetzt bei den Partnerschaftstreffen erleben, dass eben Menschen aus ganz verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen sich begegnen können, sich miteinander anfreunden können, sich erzählen können aus ihrem Leben und ihrer Gesellschaft. Das war alles vor 1989 nicht möglich. In Freiheit mit Menschen aus Bulgarien, aus Lettland, aus Slowenien, Slowakei und so weiter, mit denen zusammen am Tisch zu sitzen, auch beim Abendessen, um sich aus seinen Biografien, aus seinen eigenen Geschichten zu erzählen. Das ist ein Geschenk.
Und dieses Geschenk, das konnten Sie dann erleben. Sie waren beim Partnerschaftstreffen zumindest einen Tag lang. Welche Themenfelder fanden Sie denn besonders interessant? Was wurde da so besprochen?
Mich hat vor allen Dingen natürlich das Podium interessiert, an dem ich selber als Moderator teilnehmen durfte. Und dort war natürlich auch dort zu erleben und zu hören die Tatkraft, die auch auf beiden Seiten in diesen Partnerschaften steckt. Also Menschen, die sich hier zum Beispiel in einer Gemeinde in Nürnberg engagieren und die unterstützen eine Gemeinde mit einer Schwesternstation und einem Behindertenhaus in der Ukraine. So etwas beeindruckt natürlich und davon etwas zu erfahren. Aber es ist natürlich auch insgesamt sehr interessant gewesen, auch für mich als Journalist, nochmal zu sehen, was Renovabis auch wirklich möglich gemacht hat. Das heißt ja, wir erneuern. Und in diesen 20 Jahren, die es Renovabis gibt, haben die ja zahllose Kirchen wieder aufgebaut. Die haben Klöster in Neugründungen unterstützt, Priesterseminare gefördert. Aber sie haben natürlich auch ganz, ganz viele Projekte unterstützt, in dem auch demokratische Zivilgesellschaft gefördert wird. Das Entwickeln des, wie leben wir zusammen, wie engagieren wir uns auch als christliche Laien in einer Gesellschaft. Ich glaube, das wäre gar nicht denkbar, ohne diese große Unterstützung, wie Renovabis das dort einbringen konnte. Auf der anderen Seite war da natürlich auch zu erleben, dass natürlich nicht alles so ist, wie man sich das wünscht. Das haben auch Leute wie zum Beispiel der Professor Stanisław Fell aus Lublin an der Katholischen Universität in Polen. Natürlich gab es Hoffnungen von einer Renaissance der katholischen Volkskirche in Ländern wie meinetwegen Ungarn oder Polen, die ja aus der Tradition katholisch geprägt sind. Aber das hat sich natürlich nicht so gezeigt, wie man das vielleicht 1990, 91 gehofft hat, sondern heute zeigen sich dort ähnliche Symptome, wie wir das kennen, einhergeht mit dem Wohlstand, eine Verlust der Bindung an die Kirche, aber auch, das hat eine Wissenschaftlerin aus Ungarn, die Frau Rita Perin-Falvi, sehr gut und sehr nachdenklich stimmend erklärt, wie auch die Schatten der Vergangenheit auch manchmal noch über der katholischen Kirche liegen.
Ihre Beziehung zu Renovabis, das kann man vielleicht betonen, ist ja vielleicht auch eine ganz besondere, denn Sie bieten mit dem IFP Kurse für Journalisten an, die vielleicht in den Osten reisen oder aus dem Osten kommen. Inwiefern ist Renovabis damit integriert?
Unsere Kurse sind ja Kurse, die sich an junge Menschen richten in fast allen osteuropäischen, mittelosteuropäischen Ländern. Das sind seit 1993 übrigens 290 Journalistinnen und Journalisten gewesen, die aus über 20 Ländern teilgenommen haben. So lange gibt es diese Osteuropa-Kurse schon bei uns. Das heißt, diese jungen Leute sind angehende oder schon beruflich aktive Journalisten, kommen für 3 Wochen zu uns nach München und verbessern hier nochmal ihre Professionalität. Die sprechen alle Deutsch, teilweise in einem fantastischen Deutsch sogar, und arbeiten hier als Journalisten in der deutschen Sprache, lernen hier Techniken wie Fernseh, wie Videojournalismus nochmal neu kennen und lernen auch viel über Deutschland und unsere Gesellschaft kennen. Und das ist auch nur möglich, weil Renovabis diese Ostkurse finanziell auch ganz praktisch unterstützt und auch die jungen Leute dann einlädt nach Freising in die Zentrale von Renovabis und dort dann als Gesprächspartner für die jungen Leute zur Verfügung steht. Und das Faszinierende ist, in diesem Kreis sitzen dann ja junge Leute aus Ländern Mittel- und Osteuropas zusammen, die teilweise noch vor wenigen Jahren in Bürgerkriegen miteinander gelegen haben oder in dem es sehr starke Spannungen gibt zwischen den verschiedenen Ländern, weil man sich zum Beispiel über nationale Minderheiten uneinig ist, wie zum Beispiel zwischen Ungarn und Rumänen. Aber hier bei uns im Ostkurs sitzen diese jungen Leute zusammen und fahren nach Freising zu Renovabis und erfahren etwas auch, was möglich ist, wenn viele Christen sich zusammentun und in der Gemeinschaft etwas anpacken.
Ja, gibt es da auch umgekehrt eine Bewegung in den Osten, also Menschen, die hier aus dem Westen kommen und sagen, ich möchte etwas über Osteuropa kennenlernen und möglicherweise bei Ihnen dann eine Art Ostkurs machen, also ein Journalist?
Wir bieten Journalisten Reisen an.
Ja.
In diesem Jahr ist eine Gruppe von Journalisten, da waren sowohl junge Leute aus der Ausbildung dabei, aber auch erfahrene Berufskollegen, die sind mit uns für eine knappe Woche nach Sarajevo, nach Bosnien-Herzegowina gefahren. Und im kommenden Jahr geht es nach Riga, nach Lettland. Und da versuchen wir natürlich auch Leute hier aus unserem deutschen Umfeld dazu zu bringen, sich mehr mit diesen Ländern zu beschäftigen, weil das ist sicherlich immer noch eine Mauer in den Köpfen, die es gibt, dass viele Mitteleuropäer, Westeuropäer, nenne ich sie jetzt einmal, die also westlich des alten eisernen Vorhangs aufgewachsen sind, noch viel zu wenig wissen über die Kultur und über die heutigen Probleme von Ländern wie Russland, Weißrussland, Georgien, Moldau, Ukraine, Polen, eines unserer wichtigsten Nachbarländer. Es ist wahrscheinlich beschämend, wenn man feststellt, wie viele westdeutsche Journalisten überhaupt schon mal in Polen gewesen sind. Mhm. Das wird wahrscheinlich eine sehr peinliche Zahl.
Da kann vermutlich ein kirchliches Hilfswerk wie Renovabis gerade helfen, hier den Blick in den Osten zu verstärken.
Das ist auf jeden Fall der Fall und ich wünsche Renovabis, dass da noch viel möglich ist und ich wünsche den Leuten hier bei uns, dass sie sich auch darauf einlassen. Ich kann nur ein solches Treffen wie in Freising für eine solche Erfahrung empfehlen.
Bernhard Remmers ist der journalistische Direktor des Institutes zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Er hat das Partnerschaftstreffen bei Renovabis besucht. Vielen Dank, Herr Remmers. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Die Teilnehmer des diesjährigen Partnerschaftstreffens waren am zweiten Tag der Veranstaltung in Freising, bei dem sich Renovabis 25 Jahre nach dem Fall der Mauer mit dem Thema Partnerschaften gestalten Europa zusammen mit ehrenamtlich engagierten Christen auseinandersetzte, angenehm überrascht, als sie einen sehr interessanten Vortrag über interkulturelle Kommunikation zu hören bekamen. Referentin war Jana Möller-Chiero vom Institut für Interkulturelle Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und sie habe ich jetzt an der Strippe. Guten Tag, Frau Möller-Chiero.
Guten Tag.
Frau Möller-Chiero, Ihr Vortrag lautete Interkulturelle Kommunikation, Dialog auf Augenhöhe als Schlüssel für interkulturelle Kommunikation. Dialog auf Augenhöhe. Warum wurden Sie von Renovabis eingeladen, diesen speziellen Vortrag zu halten?
Ja, ich muss dazu sagen, dass es dabei nicht nur um interkulturelle Kommunikation als solches ging, sondern auch um das Thema interkulturelle Kompetenz. Dieses Thema ist ja immer unweigerlich mit interkultureller Kommunikation verbunden. Und ich wurde deshalb gebeten, darüber zu berichten, weil es ganz entscheidend ist, dass man, wenn man partnerschaftlich engagiert sein möchte und mit Vertretern anderer Kulturen agiert, dass man sozusagen auf Augenhöhe kommuniziert, dass man versucht, eine gleichwertige, konstruktive Beziehung zu gestalten.
Da sind wir schon mitten im Thema, denn bei diesem Treffen haben sich ja Menschen getroffen, die Partnerschaften in Osteuropa pflegen. Ich frage Sie mal ganz konkret, was müssen diese Menschen denn im Dialog mit einer fremden Kultur berücksichtigen, um, wie Sie sagen, auf Augenhöhe zu kommunizieren?
Ja, da gibt es zum einen, dass man sich dessen bewusst ist, dass man selbst kulturell geprägt ist. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, das Gegenüber auf der Basis unserer eigenen Werte zu beurteilen. Und ich muss mir deshalb auch bewusst sein, dass ich bestimmte Werte mitbringe in die Kommunikation. Denn ansonsten kann es leicht passieren, dass ich das Gegenüber abwerte. Man spricht auch von sogenanntem Ethnozentrismus. Das heißt, dass ich dann nur meine Sichtweise geltend mache und das Gegenüber kaum berücksichtige und auch nach diesem Bewertungsmaßstab vorgehe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man kultursensibel miteinander umgeht. Kultursensibilität wird häufig vorausgesetzt, gerade wenn es sich um interkulturelle Projekte handelt, aber sie muss reflektiert werden. Ich muss reflektieren, inwieweit bin ich kulturell geprägt und inwieweit kann ich mit Fremdheit umgehen. Mhm. Denn dann erst bin ich fähig, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, ja, und mich auf das Gegenüber einzulassen.
Das heißt, ganz salopp formuliert, Sie schulen Menschen darin, auch Vorurteile oder Klischees Klischees zu überwinden. Kann man das so sagen?
Genau, das ist eigentlich das, was wir machen in der interkulturellen Kommunikation. Es geht uns darum, dass wir Menschen öffnen, dass sie für die Reflexion offen sind, dass sie sich und ihre Handlungen hinterfragen können, um eben vor Vorurteilen vorzubeugen, die erst gar nicht aufkommen zu lassen. Mhm. Und wenn ich die Fremderfahrung nicht reflektiere, kann es sehr schnell passieren, dass ich eben Stereotypen und Vorurteile aufbaue.
Mhm. Sind denn diese Techniken der interkulturellen Kommunikation, sind die landesunabhängig oder immer abhängig von der jeweiligen Kultur und von dem jeweiligen Land?
Es gibt sozusagen bestimmte Universalien, also dass man bereit ist zu reflektieren und das Gegenüber auch zu sehen. In der interkulturellen Kommunikationsforschung gibt es aber auch durchaus Fragen dahingehend, wie andere Kulturen überhaupt mit Kulturen umgehen würden. Es gibt dazu eigentlich noch zu wenig Forschung. Wir gehen meistens von einem sehr westlichen Verständnis aus. Das heißt, wir nehmen an, dass alle bestrebt sind, irgendwie ein Miteinander zu organisieren. Dennoch muss man sagen, dass gerade auch, wenn wir an Osteuropa denken, es auch sehr wichtig ist, zu überlegen, wie gehe ich davor und dass man hier auch auf die Beziehungsarbeit setzt. Wir Deutsche neigen dazu, häufig sehr sachorientiert zu kommunizieren und dabei aus den Augen zu verlieren, dass auch um Beziehungen geht, was dann wieder anderen etwas als kühl erscheinen könnte, als distanziert und auch irgendwie nicht gerade freundlich.
Mhm. Wenn Sie das vielleicht an einem Beispiel festmachen könnten, ganz kurz, welche Grundregeln muss ich denn beachten jetzt, um einen Dialog auf Augenhöhe mit Osteuropäern zu führen?
Ja, also zunächst einmal, dass man offen rangeht, also erstmal allgemein, dass man versucht, Dinge auch auf sich zukommen zu lassen, dass man, gerade wenn es um Projekte geht, Zeit einplanen von vornherein auch für informelle Dinge. Also wenn wir Deutsche gewöhnt sind, sehr viel zu planen, dass man dann auch dieses Informelle mit einplant. Denn das ist gerade sehr wichtig, um Beziehungen aufzubauen. Dass man vielleicht auch für Spontanität offen ist, durchaus auch mal Dinge gemeinsam unternimmt und dies dann auch berücksichtigt. Das wäre so eine wichtige Sache und natürlich generell dann die Begegnung wertschätzt als solche.
Kann man, ich sag mal ganz generell betrachtet, sagen, dass ein mangelndes Verständnis für einen interreligiösen Dialog, wenn wir von Religion sprechen, denn Sie waren ja schließlich bei Renovabis, ist ein solches mangelndes Verständnis immer ein Zeichen für die fehlende interkulturelle Kommunikation?
Also für die fehlende interkulturelle Kompetenz würde ich eher sagen, denn kommunizieren können wir durchaus, aber ob es dann genau unseren Wünschen entsprechend dann so bei dem Gegenüber ankommt, das ist eine andere Frage. Es ist sicherlich interkulturelle Kommunikation, die auch Kompetenz beinhaltet, dass man lernt, sich selbst und seine Handlungsweisen zu verstehen. Darum geht es eigentlich. Also, dass man die Welt des anderen nachvollziehen kann. Und das ist auch etwas, was natürlich auch im interreligiösen Dialog ganz vorne stehen sollte, dass man auch versucht, zunächst die Gemeinsamkeiten zu sehen. Die sind verbindend und dann kann man auch sicherlich über Differenzen miteinander kommunizieren.
Sehr interessantes Fachgebiet, das Sie da betreiben, interkulturelle Kommunikation. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Jana Möller-Kero vom Institut für interkulturelle Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für das nette Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wie immer stellen wir an dieser Stelle ein aktuelles Hilfsprojekt vor, das Sie mit Ihrer Spende unterstützen können. Und diesmal geht es in die Ukraine, über die wir in diesen Tagen ja viel zu sehen, zu hören und zu lesen bekamen und bekommen. Abseits davon geht es jetzt in eine Suppenküche in Saporischia in die Ukraine. Und ich frage den Mitarbeiter von Renovabis, nämlich Simon Corbella, was hat Renovabis mit dieser Suppenküche zu tun? Herr Corbella.
da geht es um bedürftige Menschen in der Ukraine und es geht um konkrete Hilfe für arme und obdachlose Menschen in eben der 6 größten ukrainischen Stadt Saporischschja. Man muss sich vorstellen, die Armut dort hat sehr viele verschiedene Gesichter. Es gibt Rentner, denen einfach die Bezüge nicht ausreichen, Kranke, die kaum staatliche Unterstützung finden, Menschen, die keine Arbeit haben und Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel auf der Straße leben und einfach sich selbst überlassen sind. Und gerade für diese Menschen haben die Albertinerbrüder vor Ort, die sich schon traditionell seit ihrer Gründung eben um Kranke und Bedürftige kümmern, mit der Unterstützung von Renovabis eine Suppenküche eingerichtet. Und der ursprüngliche Speisesaal hatte 24 Plätze. Mittlerweile ist es aber so, dass uns der Vorsteher der Albertinerbrüder, der Bruder Maximilian, erzählt hat, dass täglich eigentlich weit über 300 Menschen kommen. Und viele von ihnen müssen dann eben stehend im Freien essen, auch bei eisigen Temperaturen, Schnee und Regen. Und genau um hier Abhilfe zu schaffen, haben sich eben einige Pfarreimitglieder gemeinsam mit den Albertinerbrüdern an Renovabis gewendet und oder mit dem Ziel, den Platz vor dem Haus zu überdachen, Bänke aufzustellen, damit einfach die Bedürftigen und oft auch alten Menschen während dem Essen wettergeschützt sind und sitzen können. Ganz besonders zu erwähnen bei dem Projekt ist eben, dass die Überdachung von einigen engagierten und fachkundigen Pfarreiangehörigen übernommen wird. Das heißt, für Renovabis ist das Projekt nicht nur deswegen wichtig, weil dringende Unterstützungsarbeit geleistet wird, sondern einfach aufgrund dessen, dass die örtliche Pfarrei mit eingebunden ist. Und dieses Engagement der Pfarrei ist keineswegs selbstverständlich in diesen Regionen, weil einfach das sowjetisch geprägte Denkmuster noch vorhanden ist, dass der Staat sich um die Menschen zu kümmern hat. Und gerade da setzt die Pfarreigemeinde jetzt ein ganz starkes Zeichen, dass sie sagt, wir fühlen uns verantwortlich für die Menschen am Rand der Gesellschaft. Und das ist auch für Renovabis eben was, wo wir dann gerne gesagt haben, wir unterstützen dieses Projekt und würden uns freuen, wenn auch Sie dieses Projekt unterstützen. In dem Fall geht es eben ganz konkret um das Baumaterial, das die Pfarrei dort loslegen kann.
Das heißt mit anderen Worten, man kann für dieses Projekt tatsächlich noch spenden, für diese Suppenküche.
Genau.
Das hört sich gut an. Auch ähnliche Projekte können Sie tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie einfach für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Ich danke Ihnen herzlich, Simon Corbella von Renovabis. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Das Partnerschaftstreffen bei Renovabis ist zu Ende. Im kommenden Jahr wird es dann 25 Jahre her sein, dass der eiserne Vorhang fiel und sich der Ostblock quasi auflöste. Im Vorfeld fand das Treffen statt, über das wir 2 Stunden lang berichtet haben. Das Motto lautete 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, Partnerschaften gestalten Europa. Und auch Geschäftsführer Dr. Gerhard Albert von Renovabis, er hat das Treffen besucht und er kann jetzt gewissermaßen Bilanz ziehen. Ich grüße Sie, Herr Dr. Albert.
Guten Tag, Herr Knopp.
Erste Frage an Sie. Welche Bilder kommen Ihnen noch in den Sinn, wenn Sie sich an die Wendezeit 1989 erinnern? Was haben Sie damals gemacht?
Damals saß ich meistens vor dem Fernseher und habe diese unglaublichen Bilder auf mich wirken lassen. Die Menschen, die auf der Mauer tanzen oder die Menschen, die in Prag freudig mit den Schlüsseln klappern, weil das Regime bald abgewirtschaftet hat. Oder auch dieser ungläubig erschreckte, wirklich zu Tode erschrockene Gesichtsausdruck von Ceausescu, als er merkt, bei der großen Kundgebung in Bukarest, die er noch selbst organisiert hat, dass ihm die Macht entgleitet. Das sind die Erinnerungen.
Wo waren Sie am 9. November 1989? Das weiß ja jeder.
Da saß ich vor dem Fernseher. Meine Frau sagte, schau mal, was da los ist in Berlin. Und dann kam ich den ganzen Abend nicht mehr vom Fernseher weg.
Ein Wahnsinn. Das heißt, Sie haben dann auch bis in die Nacht hinein geschaut, vermutlich.
So war das. Und die folgenden Wochen auch.
Genau, so war das bei mir auch. Es ist ja mittlerweile viel erreicht worden, aber im Osten hat ja Russland nach wie vor auch eine starke Stellung. Das erkennen wir ja an dem Verhalten der Ukraine. Sie wissen, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union wurde ja nicht unterzeichnet. Wie sehen Sie das jetzt? Kann die Kirche hier einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf nehmen?
Die Kirche nimmt einen Verlauf auf den Einfluss. Die Kirchen, muss man sagen, es sind ja mehrere dort, aber sie ziehen hier an einem Strang, wie es scheint. Wenn es darum geht, dass diese Proteste nicht gewaltsam unterdrückt werden, dass die Menschen die Möglichkeit haben, in Würde und in Freiheit ihre Sorgen und Erwartungen zu artikulieren. Da gibt es einen Aufruf, eine gemeinsame Erklärung aller Kirchen, die auch die Akte von Gewalt und Brutalität, die es ja auch schon gegeben hat, eindeutig verurteilen.
Und die Ukraine strahlte ja auch quasi ins Partnerschaftstreffen hinein. Sie wurde zwar nicht davon überschattet, aber Renovabis hat dazu ja auch was gesagt.
Ja, wir haben auf starken Wunsch unserer Gäste und auch aus eigener Überzeugung eine Solidaritätsadresse formuliert. Wir sind ein Werk der katholischen Kirche. Deswegen haben wir das an die Oberhäupter der dortigen katholischen Kirchen, der römisch-katholischen und der griechisch-katholischen Kirche adressiert. Es gilt aber allen Menschen, und ich darf darauf zitieren, wir schließen angesichts der aktuellen Spannungen und Proteste die Menschen in der Ukraine in unsere Gedanken und Gebete ein. Sie sollen wissen, dass wir Anteil nehmen an den Geschehnissen dieser Tage und Wochen und dass wir aufmerksam die weitere Entwicklung verfolgen. Wir hoffen und wünschen, dass es eine Entwicklung zu mehr Gerechtigkeit und Freiheit sein wird, frei vor allem von Unterdrückung und Gewalt. Der Weg nach Europa darf der Ukraine nicht versperrt bleiben. Die Menschen in der Ukraine sind in Europa zu Hause, wir stehen an ihrer Seite.
Eine wichtige Aussage, wie ich finde, von Renovabis. Jetzt kommen wir kurz mal darauf zu sprechen, wie das Partnerschaftstreffen war. Sie haben dort an einem sehr spannenden Podiumsgespräch teilgenommen, das noch einmal ganz genau aufschlüsselte, wo die ehemaligen Ostblockstaaten ja heute stehen. Was haben Sie denn bislang auch mit der Hilfe der Kirche erreicht, diese Staaten, und was auch nicht?
Wir haben in unserem Auftrag ganz klar stehen, dass wir die Christen in diesen Ländern dabei unterstützen wollen, in Gerechtigkeit und Freiheit am Aufbau ihrer Gesellschaft zu arbeiten. Das ist der Maßstab, den wir uns selbst gesetzt haben und den wir natürlich in fast 20.000 Projekten, großen und kleinen, immer wieder auch angelegt haben, wenn es darum ging, dort Hilfe zu leisten. Ich darf vielleicht zwei Bereiche herausgreifen, um zu sehen, wie der Weg ist, den wir mit den Partnern zusammen zurücklegen konnten.
Ja.
Das eine ist das Bildungswesen. Vor 1989 gab es ein Monopol, natürlich auch im Bildungswesen der herrschenden kommunistischen Parteien. Heute haben wir eine große Vielfalt. Dazu haben beigetragen nicht zuletzt auch viele Schulen in kirchlicher und freier Trägerschaft, die wir mit auf den Weg gebracht haben. Wir haben in unseren östlichen Nachbarländern, in Polen, in Tschechien, in Ungarn, aber auch in den südosteuropäischen Ländern eine Fülle von teilweise innovativ ausgerichteten Schulprojekten auf den Weg gebracht. Der andere Bereich ist der ganze Bereich der sozialen Präsenz der Christen in der Gesellschaft. Auch das war vorher ja nicht möglich, weil das System eine Monopolzuständigkeit für jede Art von sozialen Diensten für sich beansprucht hat. Heute gibt es eine Vielfalt von Einrichtungen und Diensten für Menschen in bedrängten Situationen, für vernachlässigte Kinder, für alte Menschen, die in Not sind, für Randgruppen wie Drogenkranke, Strafgefangene und Flüchtlinge.
Nächstes Jahr ist es dann tatsächlich 25 Jahre her, als der eiserne Vorhang fiel und wir beide vor dem Fernseher saßen. Ja. Herr Dr. Albert, wie ändert sich vielleicht 25 Jahre danach auch die Arbeit für ein Hilfswerk wie Renovabis? Hat sich das verändert?
Natürlich. Die Partner sind selbstständiger geworden. Sie sind selbstständig an vielen Stellen geworden. Sie haben ihre eigenen Vorstellungen, die sie einbringen. Sie müssen ja auch auf die Nöte der Menschen in den Ländern reagieren. Sie sind professionell geworden und das erfüllt uns mit großer Freude. Wir begegnen uns auf gleicher Augenhöhe. Das Gefälle, das zwischen dem Zuschussnehmer und dem Zuschussgeber nach wie vor natürlich besteht, das ist da. Aber wir wissen, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die etwa, wenn es um die Schulen geht, über die ich gesprochen habe, oder um die Assistenz für Behinderte, wenn für Menschen mit Behinderungen, die in vielfältigen Einrichtungen auch leben können heute und sich entfalten können. Wir sehen, dass das also mit großer Professionalität und mit Selbstbewusstsein geschieht. Und das wünsche ich unseren Partnern, das wünsche ich den Menschen in Mittel- und Osteuropa, dass sie auf diesem Weg weitergehen können und dass wir gemeinsam das Europa von morgen weiter verwirklichen können.
Haben Sie noch einen speziellen Wunsch für Ihre Projektpartner und für Ihre Partnerschaftsträger, was Weihnachten und auch den Jahreswechsel betrifft?
Ganz einfach, Gottes Segen, viel Glück und viel Erfolg, viel Mut. Man soll sich von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen.
Sondern diese Erfahrung soll einen weiterbringen. So sehe ich das auch. Noch was ganz schnell was anderes zum Schluss, lieber Herr Dr. Albert. Eine weißrussische Priesterrockband, nämlich Ave, so nennt sie sich, die war zu Gast bei Ihnen, bei Renovabis, nämlich beim Partnerschaftstreffen. Und wir hören
die hatten wir auch schon in Köln beim Eucharistischen Kongress eingeladen. Ja.
Richtig, deswegen sind die gar nicht so unbekannt. Wir hören jetzt gleich einen Titel mit der deutschen Übersetzung König aller Könige. Wie fanden Sie die Band, wenn ich Sie fragen darf?
Das war zunächst ungewohnt, dass man vier junge Seminaristen in Soutane mit Rockinstrumenten hantieren sah, aber das war ganz toll und ich habe gerne zugehört.
Und wir hören gleich zu. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, Dr. Gerhard Albert, Geschäftsführer von Renovabis. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dem Osteuropa-Hilfswerk und allen, die sowohl Renovabis unterstützen und auch das Domradio hören, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und kommen Sie natürlich gut ins neue Jahr. Unterstützen Sie Renovabis weiterhin mit Ihrer Spende. Nähere Informationen finden Sie wie immer bei www.renovabis.de inklusive die Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Und denken Sie daran, die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Wir sagen frohe Weihnachten zusammen mit Dr. Albert und ein gutes 2014. Und ich sage auf Wiederhören, am Mikrofon war Bernd Knopp und jetzt Ave mit König aller Könige, so heißt der Titel. Dankeschön, Herr Dr. Albert.
Zachowa zniesioną prasławę.